ARD. SWR Kultur. Forum.
Palmen für Europa, wie sich das Kino in Cannes neu erfindet, mit Carsten Umlauf. Die Filmfestspiele in Cannes neigen sich langsam ihrem Ende zu. Natürlich gab es wieder eine große Menge Stars an der Korsett, Empfänge und Promi-Aufläufe. Der Wettbewerb, das Aushängeschild des Festivals, war mit großen Namen gespickt. Almodovar, Pawlikowski, James Gray. Allerdings, ein großes Hollywood-Studio war nicht dabei. Manche haben von einer Zeitenwende geschrieben, andere sehen das Festival auf dem Weg in die Zweitklassigkeit. Was macht Europa, wenn in den USA die große Unsicherheit umgeht? Zum Beispiel wegen der Übernahme der Warner Studios und überhaupt wegen Trump. Eröffnen sich europäischen und speziell deutschen Filmschaffenden in Cannes neue Möglichkeiten? Kann sich das Kino mit europäischen Erzählweisen und Produktionsbedingungen eventuell neu erfinden? Darüber wollen wir hier im SWR Kulturforum sprechen. Mit dem Filmkritiker Rüdiger Susland, mit Professor Fernando Ramos, Filmwissenschaftler von der Universität Madrid und mit der Drehbuchautorin und Regisseurin Lisa Bierwirth. Frau Bierwirth, Sie sind uns aus Cannes zugeschaltet. Ihr Film Das geträumte Abenteuer in der Regie von Valeska Griesebach feiert noch Weltpremiere. Ist man da in Cannes noch mal anders aufgeregt als anderswo, bei der Berlinale zum Beispiel?
Ja, natürlich. Ich glaube, dass das Cannes Filmfestival ja eine viel größere öffentliche Wirksamkeit hat noch mal als die Berlinale. Und aufgeregt sind wir natürlich insbesondere, weil wir ganz viele tolle Leute mitbringen, die noch nie vorher in einem Film mitgespielt haben.
Mhm. Können Sie das kurz erläutern bzw. kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht?
Ja, der Film spielt an der bulgarisch-türkisch-griechischen Grenze und es geht um eine Archäologin, die dort bei Ausgrabungen einen alten Bekannten trifft, der aber im Laufe des Films verschwindet. Und sie folgt ihm in sein Abenteuer und begegnet aber auch ihrem eigenen Vergangenheit und auch Abgründen, aber auch einem Begehren. Und es geht ganz stark auch um das Echo der 90er Jahre, der Wendezeit in Bulgarien heute.
Und Sie haben gesagt, es spielen viele mit, die noch nie in einem Film mitgespielt haben, also Laiendarsteller?
Genau, nur Laiendarsteller, sind 2000 Leute gecastet worden und am Ende hat sich ein Ensemble zusammengestellt. Ich war auch drehbegleitend dabei, genau, und die sind wirklich ganz toll und ich freue mich sehr, dass wir die am Freitag hier sehen werden.
Mit dabei sein wird wohl auch Filmkritiker Rüdiger Susland. Er sitzt ebenfalls in Cannes. Herr Susland, in diesem Jahr ist im Wettbewerb um die Goldene Palme kein Hollywood-Studio nominiert. Merkt man das, diesem doch traditionsreichen Wettbewerb an? Ist das Niveau geringer oder zumindest der Hype darum?
Nein, eigentlich merkt man dem das nicht an. Es ist jetzt sicher nicht der stärkste Wettbewerb, den man hier schon sehen konnte, aber es ist auch kein schwacher Wettbewerb. Es fehlen mehr im Wettbewerb wirklich die herausragenden Ereignisse, also das, was irgendwie einen überrascht, verblüfft, einen das Kino neu denken lässt. Solche Filme gibt es, die habe ich aber eher in den Nebenreihen gesehen und darüber ja teilweise auch schon im SWR berichtet. Es kommt dann auch immer noch was dazu. In dem Wettbewerb selber ist natürlich nie Hollywood so stark vertreten. Es ist ja auch die Frage, was Hollywood ist. Denn in dem James Gray-Film zum Beispiel spielen ja mit Scarlett Johansson und Adam Driver.
Paper Tiger heißt er, ne?
Ja, genau. Paper Tiger, ein Film, der in New York spielt, wo James Gray, der ein amerikanischer Independent-Autor und Filmer, immer seine Filme spielen lässt. Eigentlich vor allem in Brooklyn, in diesem russisch-jüdisch-ukrainischen Viertel. Und das ist auch wieder eine Familiengeschichte, die in den 80er Jahren spielt. Das ist alles ähnlich wie in anderen James Gray-Filmen, aber das ist auch das, was man bei diesem Regisseur liebt. In jedem Fall nimmt er Hollywood-Stars und die spielen auch für ihn. Und genauso haben wir natürlich hier dann außer Konkurrenz, die können keine Goldene Palme gewinnen, aber wir haben Filme von ganz großen Amerikanern oder in Amerika arbeitenden Leuten, wenn ich mal den Namen Steven Soderbergh nenne, wenn ich John Travolta nenne, der Regisseur, ne, mit seiner ersten Regiearbeit, und wenn ich auch Niklas Winding Refn, einen Dänen, der aber US-Filme macht, nenne, da ist genug. Da muss sich Hollywood muss keine Angst haben vor den Europäern und umgekehrt natürlich auch nicht.
Werden wir noch drüber sprechen, denke ich, wie viel Angst da im Spiel ist im Moment oder wie viel Hoffnung?
Ja, ist natürlich im Spiel, aber nicht voreinander.
So. Ja. Den dritten im Bunde möchte ich noch mit reinnehmen, Fernando Ramos. Sie sind Filmhistoriker in Madrid, waren früher lange in Leipzig an der Uni und sind uns jetzt auch aus Madrid zugeschaltet. Wie sehr prägt so ein Festival, wie das in Cannes, unser Verständnis von guten Kinofilmen?
Historisch gesehen repräsentiert Cannes das europäische Autorenkino und alles, was damit einhergeht, hinsichtlich der Idee von gutem Kino. das ist in der Hinsicht wichtig, denn das Festival die perfekte Bühne schafft für diese Art von Kino, was sonst es richtig schwer hat, sich an die Massen zu kommen, sozusagen. Also aus dieser Perspektive muss man betonen, wie wichtig das Festival ist, um diese Sichtbarkeit und diese Aufmerksamkeit für diese eher kleinere oder nicht so kommerziell super erfolgreiche Hollywood-Kino-Filme zu schaffen. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was das europäische Kino zu bieten hat. Wir müssen uns im Klaren sein, das, was in Cannes in der Regel auf die Bühne kommt, ist eher das Autorenkino. Wobei, ich müsste auch an die Worte von dem Generaldelegierten Thierry Frémaux, die in den letzten Tagen mit einer Prise Ironie oder vielleicht großem Wahnsinn gesagt hat, unsere Mission ist sehr einfach, wir wollen definieren, was Kino ist. Und ich glaube, diesen Anspruch, was Cannes immer wieder hat, sollte auch noch mit einbezogen werden. Dass ja diese Idee, dass Cannes irgendwie eine Zentralstelle für das globale Kino. Cannes schafft Sichtbarkeit, Validierung, Cannes schafft auch Kontakte, das ist auch ein Markt. Ne? Das ist auch, ja, muss man auch mit berücksichtigen.
Auf jeden Fall.
Ich würde das fast noch ergänzen, wenn ich darf, weil ich glaube, dass das Thierry Frémaux genau auf den Punkt bringt. Und wenn wir immer von Cannes in Deutschland hören, dann gibt es zum einen Glamour und Boulevard, wir sehen einen roten Teppich und da laufen Leute lang, die gar nicht in Filmen mitspielen und leicht bekleidet sind. Und auf der anderen Seite sehen wir dann die genannten Autorenfilme im Wettbewerb. Und diese Konzentration auf den Wettbewerb bei aller Liebe, und da sind ganz tolle Filme, ich bin sicher auch, Valeska Griesebachs Film wird ganz toll werden, nur das ist echt nicht das Einzige, sondern es gibt diese vielen Nebenreihen. Da laufen im Wettbewerb ungefähr 20, da laufen dann nochmal 100 Filme in diesen anderen Reihen mindestens. Und dann, ganz wichtig, vollkommen unterschätzt, ist der Markt. Wer einmal über den Markt geht, der sieht da wirklich alles. Der sieht da Stände von Bollywood, von irgendwelchen asiatischen Splatterfilmen. Der sieht Sachen, die auch mit Fernsehen und mit Streamern gemacht werden. Und da spürt man, da riecht man und fühlt man richtig das Geld, diese globalen Geldflüsse. Denn das Kino ist nicht mehr national definiert. Das ist nicht der Grand Prix d'Eurovision. Und es geht dann schon darum, dass man hier mitbekommt, wie das Weltkino wirklich ist. Und dafür braucht es natürlich diese Aushängeschilder, auch die Nebenreihen, die das Radikalere zeigen, um verschiedene Aspekte und Facetten des Kinos zu definieren. Denn ein Zombie-Film, der hier in der Mitternachtsschiene im großen Kino vor Tausenden von Leuten läuft, der ist genauso wichtig wie die genannten, diese kleinen und nicht kommerziell erfolgreichen Filme. Das klingt ein bisschen zu sehr, als ob Cannes so Hege und Pflege betreiben würde. So ein Reservat, das ist es nicht.
Ja, aber vielleicht können wir ja trotzdem mal versuchen, wenn er sagt, wir wollen definieren, was Kino ist. Eine Definition ist ja meistens doch, was zumindest versucht ist, irgendwie eine Art von Eindeutigkeit oder Erkennbarkeit herzustellen. Was würden Sie sagen? Was zeichnet europäisches Kino aus, wie es sich jetzt in Cannes darstellt? Aber ich würde jetzt mal vermuten, die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt nicht die Gelegenheit, nach Cannes zu kommen. Also was bekommt man davon nachher mit? Aber vielleicht können Sie ja erstmal aus Ihrer Anschauung und Erfahrung, Frau Bierwirth, auch sagen, was zeichnet europäisches Kino heute aus?
Europäisches Kino heute, also ich glaube schon, dass es sehr starke individuelle Perspektiven sind, dass es besondere Geschichten sind, dass sie jenseits von einem Marktinteresse sich auch bewegen und auch Leute mit auf Reisen nehmen. Ja, also wenn wir zum Beispiel über den bulgarischen Film sprechen, den wir jetzt gemacht haben, weil er jetzt natürlich aktuell ist, ist natürlich ganz toll, was man dort erleben kann. Und ich glaube, das wird man nicht in einem Hollywood-Film können. So. Aber ich meine, für mich ist es immer so schwierig zu sagen, europäisches Kino, Hollywood. Ich bin natürlich stark sozialisiert auch von Hollywood-Kino. Und ich habe in meiner Jugend, und ich sehe immer gar nicht so diese Trennung zwischen europäischem Kino und Hollywood-Kino. Deswegen ist das finde ich eine schwierige Frage, was ist das europäische Kino?
Also wenn man sich das jetzt anschaut, was auf einem offiziellen Wettbewerb da läuft, dann ist es richtig schwer, so eine Definition zu finden. Und das ist auch gut so. Das ist Zeit von Reichtum des europäischen Kinos zur Zeit. Und das ist auch, ich glaube, noch eine Fußnote dazu, diese Trennung, die wir uns selber oft freuen zwischen Hollywood-Kino oder amerikanischem Kino und europäischem Kino. Ja, das funktioniert. Und ich glaube, also kann profiliert sich auch dadurch und beide profitieren davon. Damit meine ich sowohl die amerikanische großen Produktionen, als die Glamour finden und das Festival, das in amerikanischen Produktionen die großen stattfindet. Aber wenn man sich das Festival anschaut und vor allem die letzten Jahre, also beide Parteien gehen oft Hand in Hand. Ich würde nicht so eine Trennung da ausmachen.
Naja, der eine Unterschied ist, glaube ich, schon der, dass das amerikanische Studio historisch wie in der Gegenwart natürlich ein Studiokino ist, also ein Produzentenkino. Und das bedeutet, viele Leute reden mit, manchmal zum Guten, aber nicht immer zum Guten des Produkts. Es hat eine Tendenz zum Weichspülen, zum auch schlechten Kompromiss. Und natürlich wird hier in erster Linie in den großen Studios Kino als eine Ware verstanden, die verkauft werden muss, und zwar weltweit verkauft werden muss. Und der Unterschied ist, dass man in Europa ausgeprägt hat, durchaus im Dialog mit dem US-Kino, mit Hollywood. Man darf nicht vergessen, diese zweite Gründung des Kinos so um 1960 herum mit der Nouvelle Vague, mit dem italienischen Neorealismus, und dann kommt auch dann sowas wie Free Cinema in Großbritannien und in Deutschland der neue deutsche Film dazu. Das ist eine Gründung, die sich ja durchaus auf amerikanische Vorbilder bezogen hat, wo ja auch viele europäische Immigranten dann erstmal Hollywood ausgemacht haben, aber die schon insofern davon weggeht, dass man das als einen individuellen Weltentwurf und auch einen künstlerischen Weltentwurf, also der große Sinnfragen, der den Sinn des Lebens, der was ist Liebe, was ist Tod, wie gehen wir mit unserem Sterben um, der solche Dinge beantworten will in den Filmen. Die können unterhalten, aber die sollen halt nicht nur unterhalten, sondern die sollen schon auch eine Herausforderung für den Kopf und für die Seele sein. Und das ist, glaube ich, schon der große Unterschied. Da geht es nicht in erster Linie um Ware, um Vermarkten und schon gar nicht um weltweites Vermarkten.
Im letzten Jahr hieß es schon, das US-Kino kämpft, das europäische blüht auf. Das war schon letztes Jahr im Zusammenhang von Cannes ein Statement sozusagen. In diesem Jahr sind noch weniger Hollywood-Studios vor Ort. Inwiefern spürt man Verunsicherung aus Hollywood herüberschwappen, dass Filmemacher Projekte nicht realisieren können, dass sie vielleicht überlegen, ob sie überhaupt zu so einem Festival wie Cannes fahren, weil es möglicherweise zu teuer ist oder ihrem Film nichts bringt. Inwiefern ist das spürbar?
Also die großen US-Studios und auch die großen Weltvertriebe, das sind ja eigentlich die wichtigsten Zwischenhändler, bloß dass ein Studio sein eigener Weltvertrieb ist, die sind schon alle hier, das muss man sagen. Die handeln ja auch mit europäischen Filmen. Was nicht hier ist, das sind teilweise die Regisseure, das hat aber viele, viele Gründe. Und nicht nur die Gründe, dass jetzt Hollywood beispielsweise in der Krise wäre, sondern wir wissen auch, dass es ja so, wie es einen Wettbewerb zwischen Filmemachern gibt, auch einen Wettbewerb zwischen Filmfestivals gibt. Und dass Venedig hier in den letzten Jahren sehr stark aufgeholt hat, so wie die Berlinale weiter zurückgefallen ist. Venedig ist sozusagen die Nummer zwei, die vor allem auf die US-Amerikaner setzt, und zwar wegen der Oscar-Saison, die dann im Herbst anfängt. In den USA ist der Oscar der wichtigste Filmpreis und die gehen da sehr gerne hin, die kriegen da auch eine wunderbare Plattform, einerseits altes Europa mit der Lagune und den Gondeln und andererseits dann die Amerikaner nicht gerade unter sich, aber da laufen dann 5 bis 8 Amerikaner im Wettbewerb. Das ist so ein bisschen die Arbeitsteilung. Umgekehrt muss man dann sagen, das Kino besteht auch nicht nur aus USA und Europa, sondern es ist eben global, nicht zuletzt Ostasien. Und wenn wir mal hinschauen, was hier in Cannes läuft, dann merken wir, dass es eine Renaissance der Asiaten gerade gibt. Wir haben mehrere starke koreanische Filme, wir haben allein 3 japanische Filme im Wettbewerb, dann kommen noch mehrere japanische Filme in den ganzen Nebenreihen dazu. Das ist ein unglaublich starker Auftritt. Und erinnern wir uns, dass auch ein japanischer Film und auch ein koreanischer Film bei den Oscars in den letzten Jahren ziemlich gut abgeräumt haben. Parasite hat, glaube ich, alle wichtigen Oscars geholt. Ein koreanischer Film, der vorher in Cannes gewonnen hatte. Also das muss man sehen. Hollywood muss sich öffnen, wird aber durch diese Öffnung auch total verändert.
Das amerikanische Kino ist nach wie vor da und wir müssen es wiederholen. Aber ich glaube auch, dass das europäische Kino in den letzten Jahren auch von diesem Dialog mit dem amerikanischen Kino auch profitiert hat. Und das ist, um nochmal auf die Worte von Herrn Schusterland zurückzukommen, Sie haben vorher im Hinblick auf diese Öffnung von Cannes hin zu globalen Märkten auf Parasite hingewiesen. Man könnte auch hinzufügen, Anora, was vor 2 Jahren, das ist eine amerikanische Kinoproduktion gewesen, wurde in Cannes prämiert und da in Cannes hat die Karriere angefangen, die dann 9 Monate später zum großen Oscar-Triumph geführt hat. Also ich glaube, Hollywood ändert sich gerade sehr und die großen amerikanischen Produktionen ändern sich gerade sehr und die Akademie, die amerikanische Filmakademie ändert sich sehr. Und diese Transformation, glaube ich, geht Hand in Hand oder wird auch von Europa und von Cannes sehr berücksichtigt.
Wie meinen Sie das konkret? Es ändert sich sehr? Also in welche Richtung ändert
sich das? Es öffnet sich zu anderen Meinungen, zu anderen Stimmen. Die Wählerschaft für die Oscars ist viel internationaler geworden in den letzten Jahren. Das ist seit Oscar so weit, fast 10 Jahre hat sich das grundsätzlich geändert und die Folgen davon sind unter anderem, dass Filme wie Parasites zum Beispiel 2019-20 zum besten Film des Jahres bei der Oscar-Nacht
Werden in den USA nicht immer weniger auch von so Independent-Anora-Filmen produziert? Also so, was heißt öffnen? Vielleicht gibt es ja auch ein Verschließen und es gibt ja auch viel mehr jetzt diese Franchise-Filme, diese riesen Marvel-Filme und viel weniger von so einem Kino, was so ein mittlere Budgets hat.
Das war zumindest auch im Vorfeld immer wieder zu hören. Ne? Einige Filmemacher gehen ins Ausland, um dort ihre Filme zu realisieren, weil sie die in den USA nicht mehr finanziert bekommen.
Es gibt gar keinen Fokus oder Interesse an so einem, sagen wir, amerikanischen Arthouse, habe ich eher das Gefühl.
Ja, an einem amerikanischen Kunstkino. Das muss man, glaube ich, sehen, weil das ist schon richtig, dass jetzt mehr Frauen in den USA Filme machen können, auch als Regisseurin, dass mehr nicht weiße Menschen Filme machen können. Das ist ja das Ziel dieser Oscar-Kampagne gewesen, so eine Identitätsrepräsentation zu verändern. Aber das ist das gleiche Problem, was wir auch in Europa teilweise kennen. Die Tatsache, dass neue Gruppen der Gesellschaft auch Filme machen, verändert nicht automatisch das Kino, weil die dann die gleichen Filme machen, die von den großen Systemen, bei uns sind das oft die Fernsehsender und die Fördersysteme, in den USA sind das die Studios und die Streamer, die von denen gefordert werden. Was uns ja interessiert, das ist das ästhetische Gesicht der Filme. Und da sehe ich eigentlich nicht eine größere Diversität. Man kann sogar einem Film wie Parasite, der erwähnt wurde, den ich sehr gerne mag, diesem koreanischen Film, den kann man vorwerfen, wenn man möchte, dass der ziemlich amerikanisch in der Machart ist und dass er sich auch ein bisschen sogenannten amerikanischen Erwartungen anpasst. Ich glaube, das müssen wir schon sehen. Hollywood ist als eine kulturelle Instanz, manche nennen es auch kulturimperialistische Macht, extrem wichtig und extrem einflussreich auch für das Weltkino. Wir kennen das bei uns in Deutschland. Alle wollen irgendwie nach Hollywood. Und wenn Edward Berger eine Netflix-Serie in Hollywood macht, auch wenn die schlecht ist, finden das alle wahnsinnig toll. Wir haben es geschafft, wie die deutsche Nationalmannschaft, die dann Weltmeister wird. Wenn Sandra Hüller in den USA irgendwas dreht, egal was sie dann dreht, dann ist sie quasi die Bundeskanzlerin in Washington im Weißen Haus.
Aber nur in Deutschland.
Ja, nur in Deutschland.
Aber ist auch in Spanien, ne?
Aber ist es nicht, ich meine, weil es geht ja auch bei anderen Regisseuren, also in Deutschland immer wieder darum, dann ab wann man eigentlich so sein englisches Debüt macht. Also so die Frage, also wie viel Möglichkeit ergibt sich für europäisches Kino? Irgendwann gibt es immer diese Schwelle, dass man sagt, okay, die Reichweite muss größer, deshalb muss man auf einmal mit Stars international auf Englisch drehen.
Ja. Interessant finde ich das, was auch die Erzählweise angeht. Ne? Also man hat immer wieder gesagt, in Hollywood bzw. US-Kino gibt es diese ganz klare Erzählung. Es gibt entweder das dreiaktige Schema, Protagonist, Antagonist, irgendwo gibt es dann eine Lösung am Ende oder man hat die berühmte Heldenreise. Aber natürlich ist es auch im Kino einfach wahnsinnig erfolgreich. 2/3 der Besucherinnen und Besucher gehen in US-Filme.
Ja, weil es die Leute gewohnt sind. Ja. Weil die Leute nichts anderes kennen und weil man natürlich auch solche Rezeptionsformen einübt. Ja. Und deswegen ist ja Vielfalt wichtig, aber eben eine ästhetische Vielfalt. Es geht nicht darum, dass schwarze Frauen das Gleiche machen, was vorher weiße Männer gemacht haben, sondern dass man halt wirklich versucht, anders zu erzählen, eine andere Geschichte zu erzählen. Und das kann man hier in Cannes schon erleben.
Dann wäre jetzt die Frage an Lisa Bierwirt als Autorin, wie kann man dem was entgegensetzen? Gibt es so eine Art von europäischer Erzählweise? In Ihrem Film, Sie haben es gesagt, er spielt in einem Grenzgebiet, Bulgarien, Griechenland, Türkei. Inwiefern verändert das die Herangehensweise an die eigene Geschichte? Haben Sie daraufhin sozusagen getextet?
Ja, also erstmal ist die Herangehensweise, glaube ich, wie wir diese Geschichte, wenn man sagt Geschichte konstruiert haben, glaube ich, ungewöhnlich. Also wir sind nicht herangegangen und haben gesagt, oh, wir wollen jetzt diese Geschichte erzählen. Und das wollen wir sagen, sondern es ist ausgehend von sehr vielen Erzählungen, Interviews, hat sich dann so nach und nach diese Fläche aufgetan und wir haben diese Erzählung entwickelt. Also es ist auch nicht in dem klassischen Dreiakt-Moment. Natürlich hat es Wendepunkt. Aber diese Leute vor Ort waren ganz klar beteiligt an der Erzählung letztendlich. Und der Film ist auch nicht entstanden, dass wir ein Drehbuch hatten, wo man sagt, das muss genau das gedreht werden, sondern da gab es auch Variablen. Also beim Drehen hat man nochmal umgedacht, neu geschrieben, hat auf Sachen reagiert und ja auch Überraschungen reingelassen. Und ich glaube, das ist schon auch sichtbar, also so, auch eine Erzählung, in der man versucht oder wir versucht haben, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, ah, das ist der Plot, sondern auch sozusagen der Raum für das Alltägliche oder dass Film auch was anderes sein kann als Plot.
Glauben Sie, dass viele Leute ins Kino gehen, um sich dann das anzuschauen?
Ja, das wäre ja die Hoffnung, aber es ist natürlich die Frage, ob in Deutschland jetzt in einem Film, der 2 Stunden 47 lang ist und nur auf Bulgarisch ist, viele Leute reingehen. Aber auf der anderen Seite...
Er wird hoffentlich untertitelt, zumindest.
Ja, genau, er wird untertitelt. Aber die Hoffnung wäre natürlich, dass viele Leute reingehen. Also ich war jetzt schon auch überrascht, wie viele Leute in den Marsha Schilinski-Film doch in Deutschland gegangen sind.
In die Sonne schauen, der letztes Jahr
in die Sonne schauen, genau. Mhm. Und für ein Filmland, in dem man eigentlich sagt, da geht niemand ins Kino, wenn es sich um Arthouse handelt.
Herr Ramos, wie ist es in Spanien mit dem Autorenkino oder besonderen Erzählweisen? Hat man da immer diese Lichtgestalt Pedro Almodóvar, der alle versuchen, irgendwie nachzueifern? Oder würden Sie sagen, da gibt es auch individuelle Stimmen, die auch sowas wie europäisches Kino ausmachen?
Almodóvar ist nach wie vor der große Name, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Aber es hat sich in den letzten Jahren ziemlich viel geändert. Es gibt eine neuere Generation von Filmemacherinnen, die in den letzten 5 Jahren richtig, also viele Preise auch europaweit eingeräumt haben. Clara Simón, die 2022 zum Beispiel an der Berlinale den Preis für Alcaraz, also den Goldenen Bär für Alcaraz, eingeräumt hat. Und da in dieser Welle hat sich eine neuere Generation, nicht nur von Frauen, sondern auch von jungen Filmemachern, die versuchen, ein bisschen diese Zwischenräume zu finden. Also es ist nicht unbedingt super alternatives Kino, was sie da anbieten. Es sind auch keine größere Produktionen. Da für mich ist jetzt die große Herausforderung. Also so kleinere, künstlerisch anspruchsvolle Filme, die gut auf Festivals funktionieren. Ich glaube, da kann das spanische Kino jedes Jahr nach wie vor produzieren. 2, 3 Filme, die das schaffen. Und die große Comedies, die dann die Leute in die Kinos einlocken, das geht auch. Die Herausforderung ist natürlich, so eine Industrie zu schaffen, die zwischen diesen 2 Polen etwas schafft, worauf man stolz sein kann und zugleich Leute in die Kinos bringt.
Ich finde auch eine Sache ganz kurz, Entschuldigung, zu unterbrechen, dass man auch immer den Zuschauer ja gar nicht so unterschätzen soll. Also ich weiß immer gar nicht, ob es jetzt sozusagen die Zuschauer sind, die nicht ins Kino gehen wollen oder ob der Film sozusagen nicht genug Öffentlichkeit hat oder die Filme letztendlich, dass die Leute reingehen. Also ich habe neulich auch in meiner Heimatstadt mit jemandem, dem Postboten, im Restaurant gesessen, habe ich da getroffen, zufällig, und er sagte, ja, warum läuft denn eigentlich nicht mehr Fassbinder im Fernsehen. Ich glaube, es gibt das Bedürfnis, auch gerade in so Zeiten auch Filme zu haben, sehen, in denen man sich auch selber wiederfindet und wo einem nicht sozusagen so eine Verklärungsmaschinerie
da kann ich wird. Ich kann nicht mehr einverstanden sein mit dem, also was Sie gerade gesagt haben. Gerade so europäische, erfolgreiche Filme der letzten Jahre haben das immer wieder gezeigt. Ne? Also ich denke, Zone of Interest zum Beispiel oder Sentimental Value. Also die sind Filme, die also per se nicht unbedingt einfach sind. Aber wenn sie dann eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dann sehen die Leute, dass diese Filme super sind und dass sie da ins Kino gehen wollen. Also die Frage, wie wir Filmkultur füttern und Filmkultur schaffen, wie wir die Räume auch für dieses andere Kino schaffen, das ist für mich die wichtigste Frage zurzeit. Also tolle Filme werden produziert. Die Frage ist, wie bringen wir die ans Publikum? Ne?
Ja, wir reden hier in diesem SWR Kulturforum über europäisches Kino anlässlich des Filmfestivals in Cannes. Wie sich das Kino in Cannes neu erfindet, ist der Titel der Sendung, mit dem Filmwissenschaftler Fernando Ramos aus Madrid, mit Lisa Bierwirth, Drehbuchautorin, und mit dem Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Wir sind jetzt an dem Punkt gelangt, wo wir über die Frage sprechen, wie kann man Räume schaffen, beziehungsweise wie kann man möglicherweise diese neuen oder anderen Herangehensweisen, Erzählweisen von europäischem Kino fördern. Herr Ramos, Sie haben an einem Forschungsprojekt gearbeitet mit Kollegen aus 11 Universitäten, das sich mit der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Kinos auseinandergesetzt hat. Da geht es ja auch um Filmförderung. Was würden Sie sagen, was sind die größten Angriffspunkte für so eine europäische Filmförderung, um die Wettbewerbsfähigkeit, um mehr europäische Filme in die Kinos an die Leute zu bringen?
Ja, also es war jetzt ein Projekt, das wir von 2023 bis 2026 geführt haben. Wir sind gerade fertig damit gewesen. Wir haben unter anderem Interviews mit vielen Leuten aus verschiedenen Teilen der Industrie geführt. Und um das jetzt nochmal zusammenzufassen, also wichtig ist natürlich, dass weiterhin Geld investiert wird. Das europäische Kino zeigt, dass Investitionen sich lohnen. Also eine der Sachen, die uns klar geworden ist, die Geschichte des europäischen Kinos könnte auch als Erfolgsgeschichte erzählt werden. Also es ist ein sehr diverses Kino, das viel bietet. das Erste, was man machen könnte, wäre vielleicht diese Narrativ ändern. Was oft erwähnt wurde im Laufe dieser Interviews, das war die Idee, dass produziert wird viel und viel Interessantes. Die Frage ist natürlich, wie bringen wir das an die Massen oder wie bringen wir das ans Publikum? Und da sollte man vielleicht eingreifen. Da
konnte das, gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, das wäre die Frage.
Ja, zum Beispiel den Binnenmarkt stärken, ne? Die Zirkulation von europäischen Filmen in anderen europäischen Ländern stärken.
Kann man sowas regulieren?
Und man kann das auf jeden Fall fördern. Also der Fokus liegt hauptsächlich auf die Produktion. Das Thema, was ich vorher erwähnt habe, auch kam ziemlich oft in der Interviews vor, nämlich Filmkultur stärken, neue Zuschauer erobern. Das Kino nicht nur ein Phänomen der Großstadt wird, was meiner Meinung nach jetzt ein Problem ist. Das ist in Spanien, ich glaube in Deutschland ist auch passiert was Ähnliches, dass viele Kinos schließen, vor allem in kleineren Städten. Und diese Räume sind zentral eben fürs europäische Kino, damit das europäische Kino auch andere Art von Zuschauer oder andere Zuschauer erreicht.
Ich glaube schon, dass man, die Frage war ja eben, Herr Umlauf, ob man das regulieren kann. Ich glaube, man muss es sogar regulieren. Und wir sollten keine Angst vor dem Regulieren haben, denn wir tun es ja, wenn ich mal an den Agrarsektor denke, wenn ich an den europäischen Rüstungsbereich denke, da geben wir sehr viel Geld aus, um zu regulieren und um eine Art von europäischer Eigenständigkeit zu fördern. Wir reden in anderen Zusammenhängen von den Lieferketten. Was ist denn mit den kulturellen Lieferketten? Und ich glaube schon, dass ich habe eben aus gutem Grund vom asiatischen Kino und dem asiatischen Erfolg gesprochen, dass wir zum Beispiel von denen lernen können. Da gibt es selbstverständlich und zwar eine hammerharte Quote in Korea oder auch in China für die nationalen Filme. Wir könnten so etwas, es muss ja nicht national sein, aber erstmal für europäische Filme in Europa machen. Frankreich hat das übrigens seit langer Zeit und Frankreich ist das erfolgreichste Kinoland. Das ist auch kommerziell erfolgreich, weil man mit einem ganz bestimmten Typus Film verbindet. Das tut man mit deutschem Kino viel weniger und leider auch mit spanischem, obwohl die schon gut sind und jemand wie Almodóvar oder Carla Simón, die tun da viel für. Aber ich glaube, man muss, weil eben von Räume schaffen die Rede war, das geht ja jetzt, worüber wir jetzt reden, das sind nicht die Inhalte der Filme, das ist nicht das Gesicht der Filme, sondern das sind die Strukturen. Dazu gehört natürlich, dass man anders über diese Filme reden muss. Also weniger roter Teppich, weniger Star-Rummel und mehr, was wird da erzählt und auch wie wird es erzählt. Weil es ist bei Filmen nicht wichtig, dass sie ein wichtiges Thema haben oder dass sie gegen Rechts kämpfen und für das Aufhalten des Klimawandels, sondern es ist bei Filmen richtig und wichtig, dass sie eine Geschichte erzählen, die nicht erzählt wurde bisher, die uns weiterbringt, dass sie interessante Figuren zeigen. Und eine Aufgabe hat hier natürlich auch meine eigene Profession, die Filmkritik, wo ich ehrlich gesagt eine Riesenkrise sehe. Und diese Krise, die ist eine Qualitätskrise, aber es ist auch eine ökonomische Krise. Filmkritiker verdienen immer weniger Geld, weil die Räume da enger werden. Man hat wirkliche Schwierigkeiten, davon zu leben. Und das gehört dann schon dazu. Wer soll denn Filmkritiken schreiben, wenn das eine Freizeitbeschäftigung ist? Wer soll sich denn mit Filmen, also so, wer soll sozusagen den Diskurs mit dem Publikum pflegen? Und wenn Sie mir einen letzten Satz gestatten, so ein bisschen Wasser in den Wein. Alle Leute sagen immer, sie gucken Arte. Die kommen in den Quoten trotzdem in Deutschland nicht so hoch wie in Frankreich, weil offenbar die Menschen dann doch manchmal noch was anderes schauen im Fernsehen und der Film in die Sonne schauen. Da habe ich von einem Kollegen, der ein Online-Magazin leitet, gehört, dass die ganz viele, die haben den Film extrem empfohlen als Film des Jahres und die haben ganz viel Leserpost bekommen. In was für einen Film schickt ihr uns denn da? Die Sache ist halt die, dass das Publikum diesen Film mögen könnte, aber sie müssen darauf in gewissem Sinn eingestellt sein. Also sie müssen lernen, mit so einem Film umzugehen. Genauso wie man eine Oper doof findet, wenn man zum ersten Mal reingeht, dann fragt man, warum sind die denn da? Naja, nach einer Weile kommt man schon besser damit zurecht.
Ist natürlich nicht einfach, sowas zu schaffen, ne? Geschmack bilden oder auch irgendwo eine Auseinandersetzung mit Kunst. Das ist nicht wirklich ein Massenphänomen. Und im Internet gibt es natürlich auch sehr viele andere Adressen, wo Leute sich orientieren und vielleicht gar nicht unbedingt nach der großen Filmkritik suchen, sondern einfach nach einem Tipp für einen unterhaltsamen Film. Und da
kann man ja auch machen.
Ja.
Man muss ja nicht gegen das Publikum arbeiten, aber die Weise, wie man mit dem Publikum ins Gespräch geht, die ist entscheidend. Und da wählen viele schon den einfachsten und billigsten Weg.
Ja, wo Sie gerade Mascha Schelinski angesprochen haben, die war ja letztes Jahr im Wettbewerb. Ja. Wenn wir so viel über Filmförderung und Töpfe und Strukturen reden. Und in diesem Jahr sind auch ganz viele, wenn wir jetzt nochmal den Blick auf die deutschen Teilnehmenden in Cannes richten, auch viele da, die auch sehr gefeiert werden, muss man da nicht am Ende sagen, es liegt auch an einzelnen Personen, es liegt an künstlerischen Visionen und Herangehensweisen und an den Strukturen und Fördertöpfen erst in zweiter Linie?
Nee, es liegt im System, weil die Filme, die da sind, also Valeska Griesebach ist eine tolle Regisseurin, die macht nicht sehr oft Filme, muss man sagen. Der letzte ist, glaube ich, 10 oder 12 Jahre her. Das heißt, ich weiß nicht, das liegt sicher auch an ihrer Arbeitsweise. Aber es gibt eine ganze Menge andere Filmemacher, die in Cannes sind, um die Filme am Markt zu verkaufen. Deutsche Filme in Cannes, das ist eher so ein Kapitel, dass da nicht so viel hinkommt. Was es viel gibt, sind Co-Produktionen. Mhm, und dann, wir begegnen hier vielen deutschen Schauspielern, die spielen aber alle mit in polnischen, in chilenischen, in sonstigen Filmen, also in irgendwelchen anderen Filmen. Und der deutsche Beitrag ist, wie wir gehört haben, auf Bulgarisch. Das ist auch ein Ergebnis der Filmförderung teilweise.
Ja, das ist auch extrem schwierig zu finanzieren, so einen Film.
Ja. Genau, das meine ich ja.
Extrem.
Dass man nicht jemand, der zum Beispiel wie Valeska Griesebach davor einen sehr erfolgreichen Film gemacht hat, der auch in Cannes lief, dass man dann nicht den Vertrauensvorschuss gibt und sagt, die kriegt einfach genug Geld, um ihren nächsten Film zu machen, der übrigens vergleichsweise nicht teuer ist, und zwar vergleichsweise im Kino nicht teuer ist, und erst recht, wenn wir das mit Sachen vergleichen, für die wir sehr viel Geld sofort ausgeben.
Mhm. So, vielleicht als Fußnote dazu, also wie wichtig es ist, wenn man sich zum Beispiel die Filme anschaut, die jetzt im offiziellen Wettbewerb vertreten sind, wie wichtig es ist, als Co-Produktion da so die Filme zu finanzieren. Und nochmal im Hinblick auf Cannes, auf die Präsenz in Cannes, oft vergessen wir, dass Cannes natürlich ist ein globales Festival, aber Cannes ist auch französisches Kino. Oder besser gesagt, Zentralteil der französischen Filmindustrie. Und wenn man sich zum Beispiel der offizielle Wettbewerb anschaut, es ist schwer, sich einen Namen an einem Festival zu machen, ohne die Unterstützung der französischen Filmverleiher und Produzenten und Sales Agents und so weiter. Also wenn man das jetzt pragmatisch sieht und sieht, also welche Filme da im Wettbewerb laufen, also die meisten sind entweder werden von Frankreich co-produziert oder die haben schon einen Filmverleih für Frankreich gesichert. Also ich glaube, das ist auch etwas, was man im Hinblick auf das Festival und im Hinblick auf die Positionierung des europäischen Kinos immer mit berücksichtigen.
Gibt's da, ich will jetzt nicht zu sehr über Cannes speziell und Festivalpolitik reden, aber Herr Susland, gibt es da auch immer einen Teil von Filmen, wo man weiß, die sind jetzt aus Frankreich gefördert und die finden da statt, weil es eben diese französische Kinopolitik gibt, aber da muss man eigentlich gar nicht reingehen, weil das ist jetzt auch nicht die Neuerfindung des Kinos, die man da zu sehen bekommt.
Ja, in Frankreich ist die grundsätzliche, sagen wir mal, die Qualität des Durchschnittsfilms, die ist schon ganz gut in Frankreich. Mhm. Insofern kann man da reingehen. Also da würde ich eher in Filme aus anderen Ländern nicht so reingehen, auf Verdacht.
Zum Beispiel?
Aber natürlich, das muss man jetzt nicht sagen. Aber es ist in jedem Fall so, dass interessanterweise zum Beispiel der österreichische Wettbewerbsbeitrag von Marie Kreuzer, der ist in München gedreht.
Gentle Monster.
Ist der Film. Ja, Gentle Monster, der spielt genau, aber Jelle Hase ist nicht die Hauptrolle, sondern die Hauptrolle ist Léa Seydoux, ein französischer Star. Das hat natürlich seinen guten Grund. Catherine Deneuve spielt auch noch mit. Die reden auch Französisch in dem Film, haben sicher auch Fördergelder, ist eine Co-Produktion. Wie das jetzt zustande kam im Einzelnen, ich weiß nur, dass Léa Seydoux nicht die erste Wahl war, sondern dass es eine andere Schauspielerin gab, die dann aber zur Finanzierung nicht geholfen hat. Und das muss man ehrlicherweise sagen, dass da der Apparat bei uns so ausgerichtet ist, wie verkauft sich das international? Alle wollen Léa Seydoux sehen, also muss man die nehmen. So wie in Deutschland im Fernsehen muss man dann auch bestimmte Darstellerinnen nehmen, damit man das von den Sendern finanziert bekommt. Und auf der großen Ebene, natürlich, wenn wir hinschauen in Cannes, die Filme, die laufen, die haben entweder tatsächlich einen französischen Bezug, wie zum Beispiel Léa Seydoux, einen Star, oder sie gehören zu einer erweiterten Cannes-Familie. Cannes pflegt die Leute. Davon profitieren natürlich auch Deutsche. Also Volker Schlöndorffs Film, der, glaube ich, insgesamt nicht gut ankam, um es mal freundlich auszudrücken, das ist ein Film, der läuft in Cannes, weil man loyal ist mit Volker Schlöndorff.
Das ist die Heimsuchung, auch, ne? Die Jenny Erpenbeck,
genau, Literaturverfilmung. Genau, das finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass man loyal ist. Solche lang gewachsenen Beziehungen, das würden anderen Festivals wie der Berlinale gut tun, wenn sie das versuchen würden aufzubauen. Das gab es früher, weil das Festival ja auch stärken würde. Und es wäre auch gut, wenn es eine Vielfalt bei Festivals gäbe. Aber man muss auch sehen, dass von den in einem globalen Kino wieder betrachtet, natürlich Frankreich schon eines der Länder ist, die eine ganz eigene Kinematografie und eine viele Jahrzehnte reichende Tradition im Grunde bis zum Stummfilm und den Anfängen des Kinos zurück hat. Eine eigene Tradition.
wenn wir über das europäische Kino nochmal sprechen, die Sichtbarkeit von Europa, also dass man verschiedene Länder, verschiedene Kulturen mit reinnimmt. Ich glaube, osteuropäische Filme zum Beispiel sind in diesem Jahr in Cannes auch sehr stark vertreten oder zumindest Schauplätze. Mhm. Inwiefern bestimmen denn die Produktionsbedingungen letztendlich die Inhalte, indem man weiß, zum Beispiel in Osteuropa sind die Produktionsbedingungen einfach besser, es ist günstiger zu produzieren, man lässt Filme dort spielen, Frau Bürwirth, hat es für Sie auch eine Rolle gespielt, dass es einfach sich dieser Film dort in Bulgarien produzieren ließ und eben nicht in Deutschland?
Nein, gar nicht. Also das hätten wir uns einfacher machen können, glaube ich. Also weil das war sehr schwierig, diesen Film überhaupt zu finanzieren, auch mit sehr vielen Rückschlägen, gerade weil er rein auf Bulgarisch gedreht ist und keine Stars hat. Und ich war ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt, nochmal auch auf Suxlands Beitrag da einzugehen, dass das so schwierig war nach dem vorherigen Film. Also von da hat es keine Rolle gespielt. Also das war reines Interesse auch und dem man da gefolgt ist, auch als Autorin, Regisseurin.
Wenn ich Herrn Ramos fragen darf, die Vorteile von europäischen Filmen, das, was sie auszeichnen, wir haben darüber gesprochen, kulturelle Vielfalt, künstlerische Freiheit, auch das Leben von Minderheiten zu zeigen, das sind ja alles Dinge, die nicht, jetzt sagen wir, in einem großen Blockbuster-Kino vorkommt. Es klingt aber am Ende auch ein bisschen wie ein Werbeheft für die Europäische Union. Also inwiefern können oder sollen Filme dann auch, wenn man so eine Förderperspektive nochmal mit reinnimmt, ein europäisches Bild beschwören, in Anführungszeichen, dass es stellenweise gar nicht mehr so gibt oder zumindest nur in der Idee der Europäischen Union gibt?
Also erstens finde ich, man könnte natürlich ein bisschen zynisch darüber reden, aber an sich sind die Werte, die Sie gerade erwähnt haben, die man in der Regel mit der Europäischen Union in Verbindung bringt, egal ob sie in der Realität aufkommen oder nicht, dagegen habe ich nichts zu sagen. Das ist, ich glaube, niemand hätte ein Problem, dass hinter der europäischen Filmproduktion solche Werte stehen. Gleichzeitig muss man auch sagen, ich sehe nicht so, dass, also wie Sie das erwähnt oder wie Sie das formuliert haben, bestimmt mit einer gewissen Provokation, finde ich. Ich glaube, das sieht man nicht so richtig in den Filmen, die dann rauskommen. Wenn ich von Vielfalt des europäischen Kinos rede, und ich glaube, das ist eine der Ziele der aktuellen europäischen Filmforderung, da hat man mit Filmen zu tun, die sich ganz verschiedene Themen annähern und die dadurch ganz verschiedene Perspektiven betreten. Ich glaube nicht, dass das Resultat der europäischen Filmförderung ein Gutmenschen-Kino wäre, wenn ich das so ein bisschen pointiert ausdrücken darf. Aber gleichzeitig muss man auch mit berücksichtigen, dass es sogar in Europa so niemand so richtig im Klaren zu sein scheint, ob es die europäische Filmindustrie ist, die gefördert werden muss, oder das europäische Kino als Kulturprojekt. Idealerweise beide Sachen sollten Hand in Hand gehen. Wenn man es so richtig in der Praxis umsetzt, dann gehen diese Interessen auseinander.
Ja, ich glaube, Gutmenschenkino wird tatsächlich nicht gefördert. Was man aber schon sagen kann, ist, dass es so bestimmte Erwartungen, auch kulturelle Erwartungen gibt. Ich nenne mal ein Beispiel. Europa macht ja auch viele Koproduktionen mit Ländern des Nahen Ostens, sowohl mit Israel wie mit verschiedenen arabischen Ländern. Und eigentlich gibt es kaum einen Film, der von Europa gefördert wird, wo es nicht erstens um den sogenannten Ostkonflikt geht und zweitens irgendeine Art von Happy End und Happy Lösung geboten wird. Das, was es dann auch noch gibt, das sind gerade aus Israel, ich kenne mindestens 5 Filme, die irgendwie über entweder schwule oder lesbische Soldaten der Armee handeln, weil das irgendwie scheint ein originelles Sujet zu sein. Ja. Also ich würde sagen, in der Hinsicht schon, das würde ich gar nicht Gutmenschenkino nennen, aber es ist schon ein sehr enger Horizont, den man da hat, den die Leute, die entscheiden, das sind teilweise in den Sendern und teilweise in den Förderinstitutionen, das sind ja auch meistens nicht Leute, die selber Filmemacher sind. Da kann man durchaus in manchen Fällen die Kompetenzfrage stellen. Und dann muss man natürlich wissen, das wissen wir aus der Organisationssoziologie, dass eine Organisation erstmal der eigenen Selbsterhaltung dient. Das heißt, sie dient nicht in erster Linie dem Zweck, in dem Fall dem Kino, dass die besten Filme in so einem Sinne der Filmindustrie und der ästhetischen Weiterentwicklung herauskommen, sondern es geht erstmal darum, dass man da gut aussieht, selber, vor seinen eigenen Leuten, dass man was durchbringt, dass man mit dem Film in Cannes ist und am besten selber mit über einen roten Teppich laufen kann. Das sind aber sekundäre bis tertiäre Kriterien eigentlich.
Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, um den europäischen Film, einzelne europäische Filme und Geschichten präsenter zu machen, möglicherweise in Konkurrenz, in stärkere Konkurrenz auch zu US-Filmen zu kommen. Sie haben zwar gesagt, es gibt diese Ambivalenz oder diese Konkurrenz gar nicht so sehr, aber ich glaube, in den Kinos besteht sie schon. Was wären wichtige Ideen? Wäre es wünschenswert, zum Beispiel größere europäische Studios aufzubauen, vergleichbar zu Hollywood? Oder müssten Festivals als Treffpunkte mehr gefördert werden oder vielleicht zurückgefahren werden, weil sie sowieso viel zu elitär und viel zu viel Flugkosten produzieren? Was kann man tun, um das europäische Kino noch stärker zu den Leuten zu bringen?
Naja, Festivals sind zum einen ein Alleinstellungsmerkmal Europas. Die wichtigen zentralen Festivals, auch Venedig, auch Berlin, San Sebastian in Spanien, Locarno in der Schweiz, die sind alle in Europa, während die USA den Oscar haben. Und die haben überhaupt kein A-Festival. In ganz Nordamerika gibt es kein A-Festival. Also es hat schon seine guten Gründe. Insofern sollte man die nicht zurückfahren, sondern stützen, auch durch finanzielle Hilfen stützen und in ihrem Bestand sichern und ausbauen. Und zwar nicht nach politischen Vorgaben, sondern nach ästhetischen, künstlerischen Vorgaben. Das andere ist sicherlich Studios, die gibt es ja längst. Zum Beispiel in Madrid, wo Herr Ramos wohnt, da gibt es in der Nähe ein großes Netflix-Studio. Ich glaube, das größte von Europa, was ausgebaut wurde. Ja, das erste. Und da ist Netflix total aktiv, weil natürlich jetzt dafür ist es für Spanien sehr gut, weil der lateinamerikanische Markt auch nicht zu unterschätzen ist. Also insofern brauchen wir auch nicht mehr Studios. Wir brauchen erleichterte Koproduktionen und wir brauchen auch erleichterte insofern überhaupt Filmförderung, das ja bei uns, das wird auch gerne vergessen, Filmförderung immer einen großen Standorteffekt hat und im Zweifelsfall zählt der Standort. Das heißt, da müssen Leute einen Schauspieler oder einen Editor beschäftigen, den sie gar nicht beschäftigen wollen, einfach nur, weil sie in einer bestimmten Region bestimmtes Geld ausgeben müssen. Und hier könnte man sehr leicht, da haben die Produzentenverbände auch zig Vorschläge gemacht, zum Beispiel eine Tauschbörse für solche sogenannten Fördereffekte, gibt auch noch andere Vorschläge, könnte man sehr leicht dem Abhilfe schaffen. Es muss aber gewollt werden. Und da ist das große Problem, dass Filmförderung bei uns, wir reden hier von europäischem Kino, aber Filmförderung wird national gedacht und in Deutschland sogar föderal. Wir haben eine deutsche Filmförderung, die darf aber gar nicht so viel machen, weil vor allem von der bayerischen, der nordrhein-westfälischen, der hessischen und der baden-württembergischen Filmförderung die Rede ist. Und das ist wirklich aus dem vorigen Jahrhundert.
Also was anscheinend in Spanien ziemlich gut funktioniert hat in den letzten Jahren, sind diese finanziellen Anreize. Also die sogenannten Incentives,
die nicht direkt Steuererleichterung,
die sehr so wichtig waren, um richtig internationale Produktionen so anzulocken. Also unter anderem auch diese Netflix-Produktionshub. Und das schien der lokalen Produktion einen großen Impuls gegeben zu haben.
Frau Bierwert, zum Schluss noch, haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre eigene Stimme stärker kultivieren können in Europa? Und was denken Sie über europäisches Erzählen im Kino?
Ich habe natürlich noch nicht in Hollywood gedreht, von daher kann ich nur von der Filmmacherin aus Deutschland erzählen oder auch europäischen Filmemacherin. Und ich glaube schon, dass man dadurch, dass man auch, wie wir vorher schon erwähnt wurde, nicht so einen großen Druck hat, also so von außen. Was muss, da sind die Inhalte, was muss erzählt werden, was ist massenwirksam, hat man natürlich auch gleichzeitig viele Freiheiten, zu erzählen oder zu entdecken oder auch Experimente einzugehen. Und das ist schon etwas, wo ich mich auch verorte, wo ich das Gefühl habe, da kann man erzählen, was man erzählen will auch. So. Ich glaube, das Potenzial für das europäische Kino kann sein, dass sie genau nicht versuchen, sozusagen in Konkurrenz oder das Gleiche zu machen, was das Hollywood-Kino macht, sondern eigentlich beharrlicher andere Perspektiven zu erzählen, absonderliche Perspektiven oder auch Experimente einzugehen. Das, was noch nicht erzählt wurde, wie Rüdiger Suchsland gesagt hatte, jede Geschichte muss etwas Neues erzählen. Und dass man da auch bleibt und nicht versucht, es genauso zu machen mit weniger Budget.
Wenn es funktionieren würde, wäre es ja vielleicht auch nicht schlecht. Also vielen Dank, das war das SWR Kulturforum Palmen für Europa, wie sich das Kino in Cannes neu erfindet. Ich bitte die verschiedenen akustischen Störsignale im Hintergrund zu entschuldigen. Auch dieses Forum war eine europäische Koproduktion aus Cannes, Madrid und Baden-Baden. Teilgenommen haben die Drehbuchautorin und Regisseurin Lisa Bierwirth, der Filmhistoriker Fernando Ramos von der Uni Madrid und der Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Carsten Umlauf.